Charakter. Okay, Leute, ich soll nochmal schöne Grüße ausrichten von Manu, unserem Pastor. Und Manu hat gesagt, dass er hat es letzte Woche schon gesagt. Und ich sage es nochmal diese Woche, weil es ihm wichtig war, auch gerade für 2019, dass wir als U-Turn wieder zusammenkommen. Dass wir wieder zusammenkommen und gemeinsam im Haus Gottes Gott begegnen, Gott preisen und Gott ehren. Wir haben hier angefangen gehabt vor Jahren, Manu hatte angefangen hier vor Jahren und wir waren noch ganz wenige und wir waren eine Zeit lang ganz viele und wir wollen jetzt nicht irgendwie auf Menschen oder auf die Zahlen schauen, aber wir wollen darauf schauen, was Gott an Gutes in unserem Leben getan hat. Und ich glaube, es ist Grund alleine genug, dass wir hierher kommen und einfach Gott die Ehre geben. Am Freitag ist der Ort, wo wir überall sein können, weil wir da fertig sind mit der Schule, mit der Arbeit, wie auch immer, aber wie viel besser und wie viel schöner ist es, wenn wir in seinem Reich sein können. Amen.
Amen.
Okay, gut. Ja, schön, dass ihr da seid, im Haus Gottes. Sehr gut. Okay, ich darf heute predigen. Wir haben eine neue Predigtserie. Manu hat letzte Woche schon drüber ein bisschen so gesprochen gehabt. Daniel Carlocci war da, also wieder zurück von New York. Und ich weiß nicht, wer alles letzte Woche da war. Und Daniel hat so ein bisschen so erzählt, was er so in New York erlebt hat oder was er da überhaupt tatsächlich gemacht hatte. Und er war bei Pastor Bill Wilson oder beziehungsweise bei der Organisation Metro Ministry, genau. Und er war da und er hat mit Kindern gearbeitet, weil die Organisation sich um Kinder kümmert. Sie wollen Kinder die Botschaft Gottes nahebringen und sie erreichen nicht nur Kinder, sondern sie erreichen auch viele, viele Familien. Und Manu hat letzte Woche schon darüber gesprochen gehabt, dass Berufung mehr als eine Berufung ist, dass Berufung ein nicht nur für dich selber alleine, sondern dass deine Berufung einen Impact auf so viele verschiedene Menschen haben kann. Deswegen hat Pastor Bill Wilson, der dort angefangen hatte, das Ganze zu starten, hat nicht nur ein paar Kinder erreicht, sondern seine Berufung hat einen Impact auf so viele Tausende, Hunderttausende von Kindern und Familien. Nicht nur in New York, sondern in den verschiedensten Orten dieser Welt, in den verschiedensten Städten dieser Welt. Berufung ist mehr als nur eine Sache für dich. Es ist etwas, was einen Impact auf dein gesamtes Umfeld haben kann. Und ich darf heute über Berufung predigen. Manu hat mich darum gebeten, dass ich über Berufung spreche. Und es ist ein bisschen so eine Herausforderung, weil mit dem Thema beschäftige ich mich nicht jeden Tag oder so. Das ist so etwas, was aber immer wieder, wo ich merke, relevant ist und was wir immer wieder zu hören brauchen. Warum? Weil wir eine Berufung brauchen, der uns immer wieder zeigt, wo unser Weg ist, was unsere Aufgabe hier auf dieser Erde ist. Und ich glaube, deswegen ist Berufung so ein Thema, was wir immer wieder ansprechen können und worüber wir immer wieder reden können. Und Gott möchte heute Abend, glaube ich, zu uns sprechen und reden und uns eine neue Sicht, ein neues Verständnis über Berufung und allgemein über die Bibel geben. Und wenn ihr bereit seid für das Wort Gottes, steht ganz kurz auf, ich möchte für uns beten, dass wir empfangen können, was Gott zu uns sprechen möchte, okay? Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du nicht aufgehört hast, Herr, zu sprechen und zu reden, Herr. Herr, du bist lebendig, Herr, und du sprichst und du redest und heute Abend möchtest du es hier in unserer Mitte tun, Herr. Und ich bete Gott, Herr, dass dein Reden uns erreicht, Herr. Ich bete Gott, dass dein Wort uns heute Abend, Herr, berührt und verändert, Herr. Ich bete Gott, dass unsere Herzen sich jetzt öffnen, dass unsere Ohren sich jetzt öffnen, dass wir hören können, was du sagen möchtest, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns berufen hast. Wir danken dir, Herr, dass du uns gebrauchen möchtest. Wir danken dir, dass du uns liebst, Herr. Und wir danken dir für all das, was du jetzt tun möchtest. In deinem Namen bete ich, Herr. Amen. Ich habe so eine Angewohnheit. Ich gehe ganz gerne Haare schneiden zum Friseur. Und Haram, ich höre schon. Ich gehe ganz gerne Haare schneiden und es ist dann irgendwann so gekommen, dass ich sehr häufig, sehr regelmäßig gegangen bin. Und irgendwann hat die Paulina gewagt, mir die Frage zu stellen, ey, warum gehst du eigentlich so oft Haare schneiden? Und ich habe, ja, sie wollte es schon ansprechen. Irgendwo habe ich es gemerkt, jedes Mal, wenn ich es gesagt habe, ich gehe zum Friseur, sie hat schon so geguckt, aber hat nie was gesagt. Und eines Tages, da hat sie sich getraut, mir die Frage zu stellen, ey, warum gehst du eigentlich so häufig zum Friseur? Und ich habe zu ihr gesagt, hey, wenn ich einfach Haare schneide und meine Haare einfach frisch sind, ich einen freshen Haircut habe, dann habe ich einfach Confidence, ja. Ich fühle mich einfach gut, ich habe da mehr Selbstbewusstsein und sonst. Und sie hat diese Antwort mir gegeben, ey, deine Konfidenz ist in deinem neuen Haircut, freshen Haircut, deine Konfidenz sollte mehr in Jesus sein. Und ich denke mir so, nein, wenn es so weitergeht, gehe ich voll selten zum Friseur. Da habe ich zu ihr gesagt, hey, Haare schneiden bedeutet für mich, wenn ich einen freshen Haircut habe, fühlt es sich so an, als ob ich eine heiße Dusche oder ein heißes Bad genommen habe und ich fühle mich einfach danach gut. Wenn du eine Woche lang dich nicht duschst, eine Woche lang dein Gesicht nicht putzt, eine Woche lang deine Zähne nicht putzt, geh mal raus und ich will mal sehen, wie viel Confidence du hast. Seitdem kann ich so auf Haare schneiden gehen, wie ich will. Ich sag gar nichts mehr. Und ich gehe häufig zum Friseur und Philipp, mein Zwillingsbruder, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist zum Haare schneiden zu meinem Friseurgang oder zu dem Friseursalon, wo ich auch hingehe, aber zu einem anderen Friseur. Und er ist da hingegangen und das ist ein Friseurladen, wo hauptsächlich eigentlich Ausländer arbeiten. Die können nicht so gut Deutsch, weil sie noch nicht so lange in Deutschland leben, was verständlich ist. Deutsch ist eine schwere Sprache. Und sie können auch nicht so gut Deutsch und wenn du da reingehst, du merkst es schon, du fühlst es schon. Emad kennt es auch. Emad ist auch ganz häufig dort. Zwar nicht so häufig wie ich, glaube ich, aber er ist auch ganz häufig dort. Und Philipp, mein Zwillingsbruder, ist dort reingegangen und ganz normal, hey, hi, ist schon reingegangen, hi, alles klar, bla bla. Und die Leute, die grüßen nicht. Das Einzige, was sie sagen, ist, bitteschön. Du kommst so rein, du sagst hallo, die sagen so, bitteschön. Also soll eigentlich bitteschön heißen. Bitteschön. Du setzt dich hin und die fragen nicht, wenn du zu irgendeinem deutschen Friseur gehst, wenn ihr zu Paulinas Dad geht, dann wird er wahrscheinlich sagen, ey, wie möchtest du deine Haare haben, was für einen Schnitt möchtest du haben, wie kurz, wie lang. Dort drüben, sie fragen nicht. Das Einzige, was sie sagen, bitteschön. Philipp setzt sich hin, die sagen so, okay, bitteschön nochmal. Philipp hat schon gesagt, okay, die Seiten ganz kurz. Und oben nur die Spitzen, alles klar. Der Typ beginnt zu schneiden. Und irgendwann sagt der Typ, okay, mit oder ohne Strich? Und Philipp sagt, okay, ohne Strich. Ohne Strich. Er sagt, okay. Der Friseur sagt, okay, schneidet ihm ganz normal die Haare und dann packt er seine Rasierklinge raus. Mach ihm einfach einen Strich. Und er denkt sich so, hä, was ist jetzt los? Ich hab doch gesagt, ohne Strich. Er hat hier auf einmal einen Strich und er denkt so, scheiße, ich will keinen Strich. Fakt ist, er ist dann zu uns nach Hause zurückgekommen. Er hatte nicht nur einen Strich, er hatte zwei Striche. Ey, ich habe gesagt, was hast du gemacht? Er hat gesagt, ey, keine Ahnung, die verstehen einfach kein Deutsch. Die haben mich gefragt, was ich will, ob ich einen Strich will. Und jetzt habe ich zwei Striche. Und wisst ihr, im Thema Berufung ist es so oft dasselbe. Wir gehen zu Gott und meinen, Gott, ich möchte diese Berufung, ich möchte Prophet sein, ich möchte Pastor sein, ich möchte dies und jenes machen. Aber so läuft es nicht im Thema Berufung. Gott hat etwas, was er sich schon vorgestellt hat, was er für dich schon hat. Weil wir Menschen suchen uns nicht die Berufung aus, sondern die Berufung sucht uns aus. Das ist der Unterschied. Philipp ist da hingegangen, wollte keine Striche, er ist mit zwei Strichen zurückgekommen, weil der Friseur es so wollte, okay? Er hat nicht auf ihn gehört. Du kannst zu Gott gehen, um ihn danach bitten. Hey Gott, ich möchte unbedingt so ein Sprecher sein wie Rainer Bonke, der vor Hunderttausende von Menschen auf einmal spricht. Ich möchte ein Prophet sein wie dieser und was weiß ich. Aber Gott hat deine perfekte Berufung schon für dich, noch bevor du überhaupt auf die Idee kommst, was du machen möchtest. Berufung ist nicht etwas, was du dir suchst, sondern Berufung sucht dich aus. Und Gott hat eine Berufung schon für dich. Und ich möchte uns heute Abend sagen, Gott hat eine Berufung für uns, jeden Einzelnen. Egal wie gut, wie groß, wie klein, wie du aussiehst, woher du kommst, was du in deinem Leben machst, Gott hat eine Berufung für dich und er möchte dich und mich gebrauchen für sein Reich. Gott ist nicht die Jobbörse, wo wir hingehen können und sagen können, hey, schau mal, so stelle ich mir das vor, was passt zu mir am besten? Weil er dich geschaffen hat mit seinen Händen, weil er seinen Atem in dich hineingeblasen hat, weiß er ganz genau, was für dich am besten ist und was du am besten tun kannst und was für dich am besten passt. Gott hat eine Berufung für dich und für mich. Und es ist nicht etwas, wo wir die Entscheidung haben und uns das aussuchen können, sondern er hat es für uns ausgesucht. Und all das, was wir tun können, ist, ja dazu zu sagen oder nein dazu zu sagen. Und ich empfehle dir, sag das Erste. Wenn Gott eine Berufung für dich hat, dann nur deshalb, weil er ganz genau weiß, du kannst diese Berufung leben, du kannst diese Berufung erfüllen. Er beruft dich nicht für irgendeine Sache, die du niemals tun und erledigen kannst. Vielleicht hört es sich in dem Moment an, als ob es so unglaublich groß ist, als ob es so danach aussieht, als ob du das nicht tun und machen kannst, weil es einfach so unglaublich groß ist, diese Berufung. Aber Gott beruft uns und nur deshalb, weil er ganz genau weiß, dass du diese Berufung erfüllen kannst. Und ich hab festgestellt, dass es ganz oft nicht der Fall ist, dass wir nicht wissen, was unsere Berufung ist. Wobei ich glaube auch, dass viele es nicht wissen. Aber mein Struggle, und ich glaube, es betrifft vielen Menschen, ist nicht, dass wir unsere Berufung nicht kennen oder nicht darin leben, sondern dass wir eine Sache dabei vergessen. Wir leben, ich hatte eine Zeit gehabt, wo ich voll und ganz in meiner Berufung war, auf den ersten Blick. Ich war auf dem theologischen Seminar, ich habe jeden Tag Wort Gottes studieren dürfen, ob ich es wollte oder nicht. Ich war in der Gemeinde, von Freitag auf Sonntag war ich in der Gemeinde, habe da gedient. Warum? Weil ich der Meinung war, dass Gott mich berufen hat zum vollzeitlichen Dienst, und ich habe mich auf den Weg gemacht zum theologischen Seminar von Montag bis Freitag, habe mir das Ganze gegeben. Am Freitag nach der Vorlesung hierher nach Nürnberg bin ich gefahren, habe hier so vieles mehr getan und gemacht, als ich das heute überhaupt tue. Und auf den ersten Blick sah es so aus, als ob ich voll in meiner Berufung wäre, voll in dieser vorzeitlichen Dienst hineingehe. Aber ich kann euch eines sagen: Du kannst in deiner Berufung leben, ohne in deiner Bestimmung zu sein. Und das ist das, was ich gelernt habe über die letzten Jahre. Ich war irgendwo in meiner Berufung, aber ich war nicht in der Bestimmung Gottes, und es hat mich nie erfüllt. Klar hat es mir Spaß gemacht, klar hatte ich Freude dran. Aber es war so, als ob eine Sache in meinem Leben gefehlt hatte, was noch entdeckt werden muss, damit ich überhaupt meine Berufung so ausleben kann und ausführen kann, wie Gott sich das für mich vorgestellt hatte. Augenscheinlich war ich voll und ganz in dieser Sache drin, aber ob ich in meiner Bestimmung war? Nein. Und vielleicht denkst du dir, Bestimmung und Berufung ist doch dasselbe. Ich habe mal mit einer Person geredet und ich habe der Person über die Sache jetzt erzählt, wovon ich jetzt gerade rede, und sie hat zu mir gesagt: Berufung und Bestimmung ist doch dasselbe. Nein, ist es nicht. Berufung ist der Auftrag und die Aufgabe, die du von Gott bekommen hast. Es ist etwas, was du tust, es ist etwas, was du machst. Berufung stellt also die Frage: Was möchte ich tun für Gott? Was möchte ich tun für sein Reich? Während Bestimmung eine ganz andere Frage stellt. Bestimmung stellt die Frage: Ey, wer möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Wer bin ich und wer möchte ich sein? Ich war in meiner Berufung drin, wo ich voll dafür studiert habe, wo ich in der Gemeinde so viel getan habe, wie ich es heute nicht tun kann. Aber ich war nicht in meiner Bestimmung. Ich habe mir nicht die Frage gestellt: Ey, wer möchte ich mal irgendwann sein? Und wer bin ich jetzt? Ich habe nur die Aufgaben gesehen und ich habe eine Aufgabe nach der anderen abgehakt. Und ich war am Ende der Woche todmüde. Ich hatte eine 7-Tage-Woche gehabt. Über 3-4 Jahre lang. 7-Tage-Woche, und es hat mich nur müde gemacht. Es hat mir irgendwann die Kraft ausgeraubt. Ich konnte es nicht mehr. Ich bin Gott dankbar, dass ich jetzt mehr denn je wissen und erkennen darf, dass ich in meiner Bestimmung bin. Und ob ich in meiner Berufung, ist für mich keine Frage mehr, ob ich in meiner Berufung bin oder nicht. Es ist etwas, was automatisch übergeht. Und ich sage jetzt nicht, dass ich voll und ganz drin bin. Ich möchte so viel mehr von meiner Bestimmung erfahren. Ich möchte so viel mehr in meiner Bestimmung sein. Aber die Berufung, die Gott mir gegeben hat, wird mir kein anderer mehr wegnehmen können, wird mir kein anderer mehr tun und wegnehmen können. Warum kann mir kein anderer wegnehmen? Weil Gott dich berufen hat und mich berufen hat, was nur du alleine tun kannst, auf die Art und Weise, wie du es tust und wie du es machst. Und weil Gott alleine nur dich so gebrauchen möchte, wie er niemanden gebraucht. Keiner kann dir diese Berufung wegnehmen. Keiner kann dir diese Berufung wegnehmen. Und deshalb lautet heute, mein Predigtthema lautet heute: Bestimmung vor Berufung. Bestimmung vor Berufung. Du kannst vollkommen in deiner Berufung sein und deine Bestimmung voll verfehlen. Warum? Wir leben in einer Gesellschaft, wo es uns wichtig ist, dass wir einen guten Job haben, dass wir einen guten Abschluss haben, dass wir in der Gemeinde gut angesehen werden, wie auch immer, wie unser Umfeld auch eben aussieht. Und all das, was wir tun, definiert darüber, wer wir sind, statt dass uns andere Dinge definieren. Zum Beispiel, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und deswegen, wir leben in einer Gesellschaft, die uns danach trimmt, die uns so trimmt, dass wir, oder die uns so geprägt hat, dass das, was ich tue, mich ausmacht. Aber nicht das, was du tust, macht dich zu der Person, der du bist, sondern Gott hat seinen Sohn geschickt, und das, was er für dich geleistet hat. Durch unseren Glauben sind wir die Personen, oder sind wir überhaupt die, was uns, oder wie drücke ich dann am besten aus? Wir definieren uns über die Dinge, die wir tun, statt über das, was Gott für uns getan hat. Und heute Abend ist nicht, das Ziel dieser Predigt ist nicht, dass du am Ende dieser Predigt erfährst, was deine Berufung ist. Ob du berufen bist oder sonst was. Du kannst nach der Predigt zu mir kommen Ich werde wahrscheinlich zu dir sagen, bitteschön, aber du wirst höchstwahrscheinlich von mir nicht erfahren, was deine Berufung ist, weil ich es nicht weiß. Weil Berufung kommt von Gott alleine und Gott ist derjenige, der dich beruft. Wenn du heute Abend nach der Predigt dir die Hoffnung machst, dass du nach dieser Predigt deine klare Berufung erfahren wirst, dann muss ich dich vielleicht enttäuschen. Was aber nicht bedeutet, dass Gott hier und jetzt nicht klar zu dir sprechen kann und sagen kann, ich habe dich berufen und deine Berufung schaut so und so aus. Was ich dir sagen möchte ist, das Ziel dieser Predigt ist was anderes. Das Ziel dieser Predigt ist, dass du erkennst, dass wir erkennen dürfen und wissen dürfen, was unsere Bestimmung ist, damit wir effektiv unsere Berufung ausüben und leben können. Weil Gottes Plan für dich ist nicht, dass du einfach nur eine Berufung ausübst. Dass du einfach eine Berufung hast, wofür er dich berufen hast und dass du einfach diese Aufgaben tust und erledigst. Weil Gott möchte nicht, dass du wie ein Roboter funktionierst, das einfach nur irgendwelche Aufgaben von ihm bekommen hat und diese Sachen erledigt. Er möchte, dass du die Person bist, die du sein sollst, um die Aufträge, um die Aufgaben, um die Berufung zu erfüllen, die du von ihm bekommen hast. Er möchte nicht, dass du einfach nur eine Berufung ausfüllst. Gott möchte keinen Roboter, er möchte Menschen. Er möchte Menschen, die nah an ihm sind. Und ich habe eine Stelle im Alten Testament, worüber ich nur kurz sprechen möchte, und wir werden ins Neue Testament gehen, worüber ich dann tatsächlich sprechen möchte. Im Alten Testament sehen wir Saul, der erste König von Israel, der erste König vom Volk Gottes. Und seine Berufung war es, König über das Volk Gottes zu sein und über dieses Volk zu herrschen. Weil es seine Berufung war, hat er es getan, hat er es gemacht. Er war König von Israel. Und Fakt ist, zu dem Zeitpunkt bevor Saul König geworden ist, hatte Israel zu dem Zeitpunkt keinen König gehabt. Sie hatten nur einen sogenannten Priester gehabt, der diese königliche Funktion hatte. Er hat zu dem Volk gesprochen und Gott war ihr König und ihr kennt die Geschichte. Und Gott hat quasi als König über dieses Volk, über sein Volk regiert und geherrscht. Aber weil Israel zu den anderen Völkern geschaut und geguckt hat, waren sie neidisch und wollten genau das, was die anderen Völker hatten. Sie wollten einen Menschen als König haben. Und obwohl es nicht im Plan Gottes wirklich war, hat Gott gesagt, okay, weil diese Menschen keine Ruhe geben, weil mein Volk keine Ruhe gibt, werde ich einen König berufen, einen König auserwählen. Und er wird König über Israel sein. Und Saul war dieser König. Gott hat ihn berufen, König über sein Volk zu sein. Und er war der erste König. Wisst ihr, er hat zwar als König geherrscht und gedient, aber seine Berufung hat er zwar voll und ganz gelebt, aber er war nicht in der Bestimmung, die Gott für ihn hatte, weshalb Gott keinen Gefallen an ihn hatte und er dann gefallen ist. Was war denn seine Bestimmung? Seine Bestimmung war es, ein Mann Gottes zu sein, der eine königliche Funktion hat und der herrschen sollte. Aber weil er nur in seiner Berufung war und König war, hatte Gott keinen Gefallen an ihm. Er war einfach nur König, aber er war nicht in seiner Bestimmung, ein Mann Gottes zu sein. Und deswegen hat Gott irgendwann gesagt, nein, es reicht, es ist genug, ich möchte ihn nicht mehr. Ich möchte ihn nicht mehr, weil ich möchte nicht einfach einen König, der seine Aufgaben erledigt, ich möchte einen Mann Gottes. Einen Mann Gottes möchte ich als König haben. Und weil Gott es satt hatte, hat er einen neuen König berufen. Und dieser König war David, der Nachfolger von Saul war David. Und David war im Gegensatz zu Saul nicht qualifiziert als König. Saul, von ihm heißt es, er war schön vom Aussehen, er war groß, er war wahrscheinlich gebildeter als ein David es gewesen ist, weil David nur Hirte war und keine große Bildung insofern hatte. Von den äußeren Umständen, von den Qualifikationen hatte Saul die absolut bessere Qualifikation, als ein David sie gehabt hatte. Aber David hatte voll und ganz als Hirte schon in seiner Bestimmung gelebt. Er war mit Gott zusammen und er war ein Mann Gottes und ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Gott hat gesagt, er wird der nächste König. Und von David hören wir, dass er die beste Regierungszeit hatte und dass er 70 Jahre lang als König gedient hatte. Du kannst also in deiner Bestimmung nichts, also du kannst also in deiner Berufung sein, ohne dass du in deiner Bestimmung bist. Aber Gottes Plan für dich ist es nicht, dass du einfach nur deine Berufung auswählst, sondern er möchte, dass du in deiner Bestimmung bist und dass du in deiner Bestimmung die Berufung, die er dir gegeben hat, ausfüllst. Wir lesen im Neuen Testament, das ist wahrscheinlich so eine der berühmtesten oder bekanntesten Berufungsgeschichten. Und ich möchte über diesen Mann sprechen, weil dieser Mann hatte genau das erlebt, was ein Saul erlebt hatte. Er war voll und ganz in seiner Berufung. Seine Berufung war es, das Werk Gottes zu tun. Seine Berufung war es, voll und ganz radikal sich Gott zu widmen und Gott sich hinzugeben. Und er hat sein ganzes Leben lang damit verbracht, das Wort Gottes zu studieren, das Wort Gottes zu verkünden und Gottes Werk zu tun. Aber weil er nicht in seiner Bestimmung war, hat er nicht Gottes Werk getan, sondern er hat nur Chaos reingebracht. Ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, von wem die Rede ist, aber ich spreche hier von Paulus, von Saulus. In dieser Stelle wird er Saulus genannt. Die Bibelforscher oder die Theologen sagen, er hat schon immer Saulus geheißen, er hat schon immer Paulus geheißen, er hat seinen Namen nicht geändert bekommen. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, ich weiß es nicht. Okay, ich bin kein Theologe. Ich werde ihn aber heute nur mit Saulus ansprechen, weil in der Stelle, was ich jetzt gleich lesen werde, er noch mit Saulus angesprochen wird. Saulus war ein Mann, der Gottes Wort schon gelehrt bekommen hatte als Kind. Er hat Gottes Wort mehr gehört, mehr Bescheid gewusst über das Wort Gottes, wie fast kein anderer. Und seine Lebensaufgabe war es, sich voll und ganz Gott zu widmen und Gott zu geben. Er ist nicht mal in eine Ehe eingegangen, weil er gesagt hatte, okay, weil mein ganzes Leben soll dazu dienen, dass ich es für Gott hingebe, damit Gott mich gebrauchen kann, okay. Und Saulus hat sein Ein und alles immer für Gott eingesetzt. Und das Einzige, was er tun wollte, seine Berufung war das von vornherein gewesen, Gottes Werk zu tun. Aber weil er nicht in seiner Bestimmung war, hat er die Christen verfolgt. Er hat die Christen verfolgt und ich möchte ganz kurz über jetzt von dieser Stelle lesen. Und wir lesen das aus der Apostelgeschichte 9. Ich lese aus der Genfer Übersetzung und da heißt es von Saulus: Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Also Paulus war unterwegs nach Damaskus, weil er da weitere Christen verfolgen wollte. Er war der Meinung, er tut Gottes Werk, indem er Christen verfolgt hatte, weil die Christen einen falschen Weg eingeschlagen haben. Die Christen haben den falschen Weg eingeschlagen. Warum? Weil sie haben an Jesus geglaubt. An jemanden, der sich als Messias bezeichnet hatte, an jemanden, der sich als Gottes Sohn bezeichnet hatte. Und er hat gesagt, ey, diese Menschen, sie sind nicht mit Gott. Ich habe schon mein ganzes Leben Gott gewidmet, mein ganzes Leben Gott gegeben. Und Menschen wie mich, wir tun das Werk Gottes. Und er hat gesagt, diese Christen, sie sind falsche Leute, sie haben den falschen Weg eingeschlagen. Also ist er nach Damaskus gegangen, okay? Und da heißt es, dass plötzlich vom Himmel her ein Licht, also das Licht leuchtete auf ihn plötzlich, okay? Und Vers 4, dass er geblendet zu Boden stürzte. Okay. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum, also in meiner Übersetzung heißt er Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Okay. Saulus hatte die Berufung, Gottes Werk hier auf dieser Erde zu tun. Er hat es schon immer getan, wenn es nach ihm ginge. Er hat sein ganzes Lebenswerk damit verbracht, für all das, was er getan hat, für Gott zu tun. Und in der Überzeugung, für Gott etwas zu tun, hat er Christen verfolgt. Und diese Christen hat er geschlachtet, diese Christen hat er in den Gefängnissen gebracht, diese Christen hat ihnen das Leben zur Hölle gemacht. Und er war in der vollen Überzeugung, dass er damit das Werk Gottes getan hatte. Und jetzt erscheint ihn auf diesem Weg in die neue Stadt, wo er jetzt hin wollte, um weitere Christen zu verfolgen, erscheint ihm ein helles Licht. Und dieses Licht war so hell, dass er hingefallen ist. Und er hat die Stimme gehört, die Stimme von Jesus. Und diese Stimme hat zu Saulus gesprochen: Ey, Saulus, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Und Saulus stellt die Frage: Ey, wer bist du? Und er hat gesagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt steh auf, geh in die Stadt und dort wird man dir sagen, was du zu tun hast. Und im Endeffekt kennen wir die Geschichte von Paulus. Irgendwann, nach dieser Begegnung, ist er, dieser Paulus, von dem wir im Neuen Testament lesen, der komplett fast das Neue Testament im Alleingang geschrieben hatte. Er hat aufgehört, Menschen zu verfolgen. Er hat aufgehört, Christen zu verfolgen. Er selber hat angefangen, Gemeinden zu gründen. Er selber hat angefangen, die Botschaft, die Jesus verkündet hatte, selber zu verkünden. Was hat er getan? Er hat das Werk Gottes getan, aber er ist jetzt in seiner Bestimmung anders als zuvor. Und weil er in seiner Bestimmung war, konnte er voll und ganz in seiner Berufung sein und seine Berufung konnte die Frucht tragen, die Gott für ihn wollte. Davor hat er dann seine Berufung auf seine Art und Weise gelebt und ausgeübt und es hat nur Chaos und Trauer reingebracht. Er hat diese Menschen verfolgt, er hat diese Menschen geschlagen, er hat diese Menschen gefoltert. Wisst ihr, Gott ist heute Abend hier und er möchte uns berufen. Er hat für uns jede einzelne Person, die hier im Raum sind, er hat eine Berufung. Und er begegnet uns und er spricht zu uns. Er sagt uns ganz genau, was wir zu tun haben. Er sagt uns und zeigt uns den Weg. Zu Paulus hat Jesus gesprochen, ey, geh nach Damaskus und dort wird man dir sagen, was du zu tun hast. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, Jesus, warum bist du damals als Licht ihm erschienen? Warum bist du damals als Licht erschienen? Zu dem Zeitpunkt ist Jesus längst auferstanden. Zu dem Zeitpunkt ist Jesus längst in den Himmel hochgefahren. Und der leibliche Jesus, wie er zuvor auf dieser Erde war, war nicht mehr da. Jesus ist ihm also so erschienen, dass er ein helles Licht scheinen lassen hat. Und Saulus sogar gestürzt ist, weil es so übertrieben hell war. Und das Erstaunliche ist, dass die Menschen, dass die Begleiter, die mit ihm waren, dieses Licht nicht gesehen haben, aber sie haben die Stimme ebenfalls gehört. Unglaublich, dass diese beiden, ich weiß nicht, ob es zwei Begleiter waren, aber diese Begleiter dieses Licht nicht gesehen haben, aber die Stimme von Jesus ebenfalls gehört haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, Jesus, warum bist du in deinem Licht gekommen? Warum hast du dich nicht anders offenbart? Warum hast du dich ihm nicht anders gezeigt? Und ich glaube, Gott hat einen Plan und Gott tut nicht etwas Unüberlegtes. Gott ist so präzise und Gott ist so perfekt, dass er all das, was er tut, er bereut nichts. Er muss nichts irgendwie zurücknehmen oder sein Wort irgendwie zurücknehmen. Das, was Jesus getan hat damals, als Licht ihm begegnen, es war genauso wie Saulus das Gebrauch hatte. Und erst dann, wo ich mich in Saulus Lage hineinversetzen konnte, habe ich ein Stück weit verstehen dürfen, warum Jesus in seinem Licht gekommen ist und nicht irgendwie anders. Vielleicht durch einen Engel, wie er damals bei seiner Auferstehung getan hatte, durch den Gärtner, der eigentlich ein Engel gewesen war. Er hätte das genauso bei Saulus tun können, aber bei Saulus hat er es nicht getan. Er ist als Licht ihm erschienen. Und als ich mich in dieser Stelle hineinversetzt hatte, die Stelle habe ich zum ersten Mal, wenn ich mich nicht täusche, vor 8 Jahren gelesen und ich kann es bis heute nicht vergessen, das Bild, was Gott mir gezeigt hatte. Gott, Jesus persönlich ist dem Saulus durch ein Licht erschienen und hat sich ihm offenbart. Und Licht ist ein Bild dafür, ein Zeichen dafür, dass all das, was versteckt ist, all das, was im Verborgenen ist, offenbart wird. Hätte Jesus sich nicht im Licht gezeigt, hätte Saulus vielleicht irgendwo gesagt, ey, nein, ich verfolge dich nicht, ich mache dein Werk, oder hätte sich irgendwie ausgeredet und hätte hier seine Ausreden gehabt. Aber weil Jesus in seinem Licht gekommen ist, hatte Saulus keine andere Wahl mehr, als ihm die komplette Wahrheit auszuliefern, weil alles sichtbar wurde. Und ich erkläre es euch, wie ich dieses Bild hatte, als ich das erste Mal diese Stelle gelesen hatte. Ihr seht ja, wie Licht jetzt gerade auf mich fällt. Und wenn du weißt, wenn Licht auf irgendeinen Körper, auf irgendeinen Gegenstand fällt, dann wirst du den Schatten dieses Körpers erkennen. Und Licht fällt gerade auf mich und ihr seht es, mein Schatten ist irgendwo hinten. Mein Schatten ist hier hinten. Und Saulus hatte dieses Licht vor Augen, wie Jesus sein Licht auf ihn strahlen lassen hatte. Und ich kann euch eines sagen, du kannst, wenn das Licht Gottes kommt, kannst du nichts verleugnen. Weil all das, was mein eigentlicher Körper tut, mein Schatten verfolgt es. Ich kann nicht nach links zeigen und mein Schatten wird niemals nach rechts zeigen. Ich kann nicht nach rechts gehen und mein Schatten wird nicht nach links gehen. Mein Schatten tut genau das, was mein eigentlicher Körper tut, weil mein Schatten ein Abbild davon ist, was das Licht auf meinen Körper wirft. So entsteht auch in meinem Schatten genau das, was ich tue und mache. Und Saulus erlebt dieses Licht, wie Jesus in seinem Licht kommt und er kann vor Gott nichts verleugnen, er kann vor Jesus nichts verleugnen. Er kann nicht Jesus sagen, ey Jesus, ich tue doch dies, ich tue doch jenes, ich habe doch das nicht gemacht, ich habe doch das nicht getan. Er kann es nicht sagen, weil sein Schatten genau dasselbe tut, was sein eigentlicher Körper tut. Mit anderen Worten, wenn das Licht Jesu in deinem Leben kommt, du hast keine andere Wahl, als dass die Wahrheit ans Licht gebracht wird. Deswegen heißt es, die Wahrheit ans Licht bringen. Saulus konnte nichts mehr verleugnen. Er wusste ganz genau, wenn mein Körper sich nach links bewegt, mein Schatten wird es genauso hinfolgen. Und Jesus ist in seinem Licht gekommen, um Saulus zu sagen, hey, das, was du tust, ist nicht korrekt. Das, was du tust, ist Menschenfoltern. Das, was du tust, ist etwas, was du an meinem Leib tust. Das, was du der Gemeinde antust, das, was du anderen Christen antust, das tust du mir an. Deswegen hat Saulus nichts zu Jesus gesagt. Er hat nicht zu Jesus gesagt, hey, schau mal, ich habe mein ganzes Leben für dich gewidmet, ich habe all mein Werk in dein Werk reingesteckt und all das, was ich gemacht hatte, meine Finanzen, selbst, dass ich nicht in deine Ehe reingegangen bin, all das, was ich getan hatte, war doch für dich. Er hätte es sagen können, aber er hat es nicht gesagt. Warum? Weil sein Licht die Wahrheit gebracht hatte. Die Menschen, die um ihn herum waren, die mit ihm mitgereist waren, seine Begleiter haben dieses Licht nicht gesehen, aber sie haben die Stimme Jesus ebenfalls gehört. Und diese Stimme hat gesagt, Saulus, geh in die Stadt und dort wird man dir sagen, was du zu tun hast. Wisst ihr, du kannst von deiner Berufung sprechen, die Menschen werden zwar hören, aber so oft werden sie es nicht sehen. Die Begleiter haben die Stimme Jesus gehört, aber sie haben das Licht Jesus nicht gesehen. Ich sehe das immer wieder, es ist immer so komisch, auch von seiner eigenen Berufung mit Menschen zu sprechen, weil man kommt sich so vor, ich muss irgendwie jemandem was beweisen oder sagen, dass ich eine heftige, krasse Berufung habe oder sonst was. Aber wie oft ist es so, wenn wir über unsere Berufung reden, die Menschen hören zwar, aber sie sehen es nicht, sie glauben es nicht. Sie denken, ey, das ist der Arjun, er soll mal der und der sein, er soll mal das und das machen. Sie können es nicht glauben, sie hören seine Stimme und sehen es nicht. Die Menschen, die mit ihm mitgereist waren, haben die Stimme Jesus gehört, aber haben nicht das gesehen, was Saulus gesehen hatte. Und heute Abend bist du hier und vielleicht bist du entmutigt und sagst, hey, ich habe doch so eine krasse Berufung, keiner sieht es. Ist doch egal, oder? Ist doch wurscht, oder? Wichtig ist, dass du beginnst zu sehen, was deine Berufung ist. Dass du selber hörst, was die Stimme Gottes ist. Und soll ich euch mal kurz ermutigen? Jesus ist gekommen und er hat eine Predigt gehalten, okay? Und seine Predigt ist so genial, er steht auf und liest einfach nur eine Textstelle und setzt sich wieder hin. Vielleicht denkt ihr auch, Nathan, liest eine Stelle und setzt dich hin. Ja, keine Ahnung, aber noch stehe ich hier. Jesus kommt, er predigt, die Menschen sind schon gespannt, er predigt und seine Predigt war, er hat einfach eine Stelle gelesen und hat sich hingesetzt und ich lese euch mal vor, was er gelesen hatte, okay? Er hat aus dem Alten Testament gelesen, das war die Bibel, die Menschen damals hatten, das Alte Testament, und er hat aus dem Alten Testament gelesen, was Jesaja schon prophezeit hatte, und dann hat er aus der Jesaja-Stelle gelesen, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Also Jesus kommt und predigt vor so vielen Menschen und das Erste, was er macht, ist, er liest aus dem Alten Testament eine Stelle aus dem Jesaja-Buch und er liest diese Stelle. Er setzt sich hin und jetzt kommt seine Predigt, okay? Seine Predigt ist so genial. Er sagt, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er gesagt hatte, zwei Verse vorher. Okay, Jesus hat diese Stelle gelesen, er setzte sich hin und da heißt es, Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich hin. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Also wie krass. Er liest eine Stelle aus dem Jesaja-Buch und sagt, ey, der Geist des Herrn hat mich gesalbt, dass ich zu den Blinden gehen soll und ihnen verkünden soll, dass sie wieder sehen werden, dass ich zu den Unterdrückten gehen soll und ihnen die Botschaft von Freiheit sprechen soll. Die Gefangenen soll ich sagen, dass sie frei sein werden. Setz dich hin und sag, heute hat sich diese Stelle erfüllt, ich bin diese Person. Und die denken sie, Alter, was? Okay, und jetzt lesen wir weiter. Und da heißt es, das ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Und dann heißt es weiter, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Unglaublich. Also Jesus predigt, er sagt, ich bin diese Person, diese Menschen waren schon erstaunt. Okay, sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Und jetzt kommt, aber ist er denn nicht der Sohn Josefs, fragten sie. Jesus sagt ihm, er ist gekommen, um diese Kranken zu heilen, um die Gefangenen die Freiheit zu verkünden und sonst was. Und er sagt, ich bin diese Person, ich bin dieser Mensch und das hat sich jetzt erfüllt. Und die Menschen denken gleich, obwohl sie ihn gehört haben, haben sie in ihm es nicht gesehen. Und sie haben gesagt, ey, ist es nicht der Sohn von Josef? Er soll es tun, er ist diese Person. Wisst ihr, wir kommen und reden mit Menschen über unsere Berufung und die Menschen hören unsere Stimme. Die Menschen hören unsere Stimme, aber sie sehen unsere Berufung nicht. Und ich möchte sagen, ey, selbst bei Jesus haben diese Menschen es nicht gesehen. Sie haben gehört und sie waren beeindruckt, aber sie haben seine Stimme gehört und nicht gesehen, dass er derjenige war, der gemeint war in der Schrift. Deswegen haben sie gesagt, er ist doch einfach nur der Sohn von Josef. Mehr ist er doch nicht. Er ist nur der Sohn von Josef. Egal, was Menschen über dich sagen, egal, ob Menschen deine Berufung sehen oder nicht, du bist berufen und Gott möchte dich gebrauchen. Du bist berufen und Gott möchte dich gebrauchen und keiner wird es hindern können, keiner wird es aufhalten können. Wann? Wenn du in deiner Bestimmung bist. Wenn du in deiner Bestimmung bist. Gott ist bereit, die Berufung, die er dir gegeben hat, egal ob Menschen glauben oder nicht, solange du es siehst, solange du es hörst, ist er bereit, deine Berufung wahr werden zu lassen und komplett zu erfüllen. Amen. Gott glaubt an dich und deswegen hat er dich berufen. Er glaubt an dich, nicht weil du es tun kannst, nicht weil du es erledigen kannst, nicht weil du es schaffen kannst. Er glaubt an dich, weil er ganz genau weiß, mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe ist alles möglich. Und deswegen sagt Jesus selber, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Jesus ist dem Saulus erschienen in seinem Licht und er ist zu Boden gefallen und er hat die Stimme Gottes gehört. Er hat die Stimme von Jesus gehört und als er versucht hatte, seine Augen zu öffnen, war er blind. Und die Bibel sagt, ich habe die Stelle vorhin gelesen, 3 Tage lang konnte er nicht sehen. Und 3 Tage lang hat er nichts gegessen. 3 Tage lang hatte er nichts getrunken. Er war so blind, dass er in die Stadt reingebracht werden musste von seinen Begleitern. Wahrscheinlich wurde er an die Hand genommen, wahrscheinlich wurde er getragen, ich weiß es nicht. Aber er war angewiesen auf die Hilfe von seinen Begleitern, um dahin zu kommen, wo Gott ihm versprochen hatte. Wo Jesus gesagt hat, du sollst dahin. Das ist schon ganz lange her. Ich habe einen jüngeren Bruder, Joel. Heute ist er 14, damals war er klein, er war, glaube ich, 5, 6 oder so. Und ich bin damals mit ihm zum Schwimmbad gegangen und er war so todmüde nach dem Schwimmen. Und wir sind auf dem Weg nach Hause gewesen und er hat zu mir gesagt, hey, ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Kannst du mich tragen? Ich habe gesagt, ey, ich hab schon all unsere Sachen, Rucksack und so, wie soll ich dich tragen? Und er hat zu mir gesagt, ey, weißt du was? Und er war damals noch ein Kind. Er hat zu mir gesagt, ey, weißt du was? Weil ich so müde bin, werde ich jetzt einfach die Augen zumachen, aber du nimmst meine Hand. Du nimmst meine Hand und ich laufe einfach mit dir mit, auch wenn ich nichts sehe. Und ich hab seine Hand genommen, er hat die Augen geschlossen und ich muss einfach nur lachen, aber er ist dahin gegangen und er wusste ganz genau, er hat nichts gesehen, aber er wusste ganz genau, er ist mein Bruder und er wird mich nicht dahin bringen, wo ich mich dagegen stößen könnte, wo ich mich verletzen könnte. Er wird mich heil nach Hause bringen. Weißt du, Paulus war 3 Tage lang blind, aber seine Begleiter, die ihn geführt und geleitet haben, war in dem Moment sein Gott, den er begegnet worden war. Und er wusste, okay, selbst wenn ich blind bin, wenn Jesus mich führt, wenn Jesus mich an die Hand packt und nimmt, dann werde ich dahin kommen, wo ich sein muss. Und ich möchte eines sagen, deine Berufung, du schaust es dir an und du denkst dir, ey, ich sehe darin keinen Weg, weil meine Berufung so unglaublich groß ist, auch wenn Menschen es hören, auch wenn Menschen es nicht verstehen und sehen können. Ich tue es zwar, ich sehe es zwar, aber ich glaube es nicht immer selber. Vergiss mal die Menschen, die nicht glauben. Nicht mal ich selber glaube dran, weil es so unglaublich ist, dieser Weg. Ich kann es niemals schaffen. Ich kann diese Aufgabe, diesen Auftrag niemals erledigen. Vielleicht solltest du mal deine Augen schließen und auf Gott vertrauen, auf deine Führung, auf deine Leitung. Mein kleiner Bruder hatte die Augen geschlossen in dem Wissen, dass ich sein Bruder bin und dass ich ihn niemals dahin bringen werde, wo er sich verletzen könnte, wo ihm was Schlechtes geschehen könnte. Paulus hatte die Augen geschlossen, aber er hat angefangen, Gott so zu vertrauen und an Gott so zu glauben, wie er es zuvor in seinem Leben noch nie getan hatte. Davor hatte er das Werk Gottes getan, aber seine Augen waren stets geöffnet und weil seine Augen geöffnet waren, hat er sein Werk getan, sein Werk vollbracht und sein Werk hat Chaos reingebracht. Aber jetzt sind seine Augen geschlossen und er ist dahin gekommen, wo Gott ihn haben möchte. Er ist auf dem Weg zu seiner Bestimmung. Du bist berufen von Gott und er hat einen unglaublichen Auftrag für dich. Wie wäre es, wenn du erstmal zu deiner Bestimmung hinläufst, hingehst, noch bevor du überhaupt deinen Auftrag erfüllst und deine Berufung leben möchtest. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir unbedingt eine große Berufung haben möchten. Deswegen sind wir unzufrieden, wenn wir unsere Berufung hören, sind wir oft mal unzufrieden. Wir vergleichen uns mit Reinhard Bonnke und all die anderen krassen Leute und wir sind unzufrieden. Warum? Weil du nicht deine Bestimmung kennst. Wenn du deine Bestimmung kennst, dann wüsstest du, dass es keine kleine Berufung gibt. In Gottes Augen gibt es keine Berufung, die zu klein ist. Jede einzelne Berufung, die Gott ausspricht über unser Leben, ob es von einem Aaron ist, ob das von einer Paulina ist, ob es von mir ist, ob das von einer Dora ist, keine Berufung ist zu klein. Es sind nur große Berufungen, weil wir einen großen Gott haben. Wir vergleichen uns und sind unzufrieden über unsere Berufung, weil wir denken, dass unsere Berufung zu klein ist. Aber es gibt keine größere als die Berufung, die du von Gott bekommen hast für dich in deinem Leben. Weil dieser Auftrag, den du bekommen hast von Gott, diese Aufgabe, die du erledigen sollst von Gott, wenn du es tust und wenn du es erledigst, wenn du es ausfüllst, ist es das Größte für Gott. Ist es das Größte für Gott? Wann? Wenn du in seiner Bestimmung bist. Wenn du in deiner Bestimmung bist, die er für dich hat. Weil Gott nicht für dich möchte, dass du einfach nur da bist und einfach irgendwas erfüllst wie ein Roboter. Okay, Saulus ist in dieser Stadt angekommen. Er ist seiner Bestimmung so nahe gekommen, wie er es in seinem Leben noch nie gekommen ist, noch bevor er seine Berufung überhaupt ausleben konnte. Was ist seine Bestimmung? 3 Tage lang war er blind, er hat nichts gegessen und nichts getrunken. Es hieß, dass er gebetet hatte. Und in der Zeit, wo er gebetet hatte, hatte er schon von Gott bekommen, dass ein Mann, Hananias, zu ihm kommen wird, ihm die Hand auflegen wird und er wieder sehen wird. Hananias hat ebenfalls unabhängig von Saulus bekommen, dass er zu Saulus gehen soll, ihm die Hand auflegen soll, damit er wieder gesund wird. Und gesagt, getan, Gott hat gesprochen, also hatten sie keine Wahl. Und Hananias ist zu Saulus gegangen, er hat ihm die Hand aufgelegt und nach 3 Tagen konnte er wieder die Augen öffnen und er hat wieder gesehen. Nach 3 Tagen hat er endlich wieder sein Augenlicht bekommen. Jesus hat Hananias aufgetragen, es zu tun. Hananias ist getan und Paulus hat wieder nach 3 Tagen es gesehen. Saulus hat es nach 3 Tagen wieder gesehen. Und wisst ihr, was mich beeindruckt hat? Paulus war ja eigentlich in dem Moment, in diesen 3 Tagen am Beten, am Fasten. Er hat nichts gegessen, nichts getrunken, nichts gesehen. Und jemand ist gekommen, er hat wieder sein Augenlicht bekommen. Und ich dachte, das Erste, was er machen würde, ist Gott zu danken, Gott zu preisen. Ich meine, irgendwann lesen wir, dass er das im Gefängnis sogar getan hatte. Die Umstände waren unglaublich, er hat sogar Gott preisen können, obwohl er im Gefängnis war. Und jetzt bekommt er seinen Augenlicht wieder und wir lesen nicht mal davon, dass er Gott gedankt hatte. Wir lesen nicht einmal davon, dass er irgendwie Gott gepriesen hatte. Aber wir lesen davon, dass Saulus etwas anderes gemacht hatte, okay? Und die Stelle möchte ich ganz kurz lesen. Im selben Augenblick, also da ist schon quasi der Hananias gekommen und hat schon für ihn gebetet und er ist wieder sehend geworden. Und da heißt es, im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Ich denke mir, Saulus, du bist so ein Mann Gottes. Wenn du schon wieder dein Augenlicht bekommen hast, dann solltest du doch Gott danken. Aber das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat sich taufen lassen und er hat was gegessen und getrunken. Unglaublich. Ich möchte ganz kurz den Gio bitten. Ich brauche deine Hilfe, Gio. Du bist wieder der Blinde. Was? Wer auch sonst? Ne? Gio ist jetzt dieser Saulus. Ich möchte das ganz kurz das verdeutlichen, okay? Gio hatte dieses Licht gesehen. 3 Tage lang wurde er blind. Er hat nichts gegessen und nichts getrunken. Das muss für Gio eine Qual sein, okay? Nicht, dass er blind ist, dass er nichts essen und nichts trinken kann, meine ich. Gio, schließ mal deine Augen. 3 Tage lang sind die Augen von Gio geschlossen, weil er blind ist. Er hat nichts gesehen. Gio, siehst du noch jemanden? Nein, er sieht niemanden mehr. 3 Tage lang ist er blind, er isst nichts und er trinkt nichts. Aber jetzt sind die 3 Tage vorbei. Gio, öffne deine Augen. Und wir denken, ey, Gio ist so ein frommer Mann. Er glaubt an Gott, er liebt Gott. Er wird Gott bestimmt danken. Nein, er geht zum nächsten Dönermann, okay? Er isst was und er trinkt was, nachdem er wieder sehen konnte. Okay, jetzt möchte ich ganz kurz den Aber bitten. Du bist nicht der Dönermann, du darfst Jesus spielen. Aber ist Jesus, okay? Gio, das Licht Gottes ist auf dich gekommen. 3 Tage lang bist du blind. Jetzt darfst du wieder deine Augen schließen. Gio ist 3 Tage lang blind. Er sieht nicht, seine Augen sind geschlossen. Er hat nichts gegessen und nichts getrunken. Und wisst ihr, an wen es mich erinnert? Ist es nicht das, was Jesus getan hatte? Er war im Grab, aber du sollst deine Augen schließen. 3 Tage lang hatte Jesus seine Augen geschlossen, nichts gegessen und nichts getrunken. Und ratet mal, was Jesus gemacht hatte, als er auferstanden worden war. Er ist nicht gegangen, wie wir vielleicht von einem Jesus erwarten würden, und hat nicht Gott gedankt, seinen Vater gedankt im Himmel. Ey Vater, danke, dass du deinen Heiligen Geist gesendet hast, dass ich wieder auferweckt worden bin und sonst was. Nein, Jesus ist auferstanden, macht die Augen auf aber. Und das Erste, was er getan hatte, ist, zu seinen Jüngern zu gehen und mit ihnen das Brot zu brechen und zu essen. Aber ist gegangen. Jesus ist gegangen zu seinen Jüngern nach 3 Tagen. 3 Tage lang waren seine Augen geschlossen. 3 Tage lang hat er nichts gegessen. 3 Tage lang hat er nichts getrunken. Und das Erste, was er macht, ist, nachdem er seine Augen wieder geöffnet hatte, nachdem er wieder lebendig geworden war, zu seinen Jüngern zu gehen und mit ihnen zu essen. Jetzt darf Gio seine Augen machen. Gio, Saulus, nach 3 Tagen sieht er wieder. Was tut er? Er beginnt zu essen und zu trinken. Okay, dürfen wir gerne beides wieder setzen. Danke. Drei Tage lang nichts gesehen, nichts gegessen, nichts getrunken. Nachdem die Augen geöffnet worden waren, sowohl wie bei Saulus als auch bei Jesus, das Erste, was sie gemacht hatten, war es zu essen. Wisst ihr, was das zum Ausdruck bringt? Wir sind nicht mehr tot, wir leben. Wir leben, denn nur die, die leben, essen. Denn nur die, die leben, trinken. Deswegen kommt Jesus zu dem kleinen Mädchen, die gestorben war und die er auferwecken sollte. Als er dieses Mädchen ansah, hat er gesprochen und gesagt, steh auf. Und dieses Mädchen ist aufgestanden und wurde wieder lebendig. Sie ist von den Toten auferstanden. Und das Erste, was er zu den Eltern gesagt hatte, ist nicht, ey, geht mit dem Mädchen zu der Synagoge und betet und preist Gott. Er hat auch nicht zu den Eltern gesagt, geht mit eurer Tochter und spielt, bringt ihr was bei. Mach die Schulaufgaben mit dir, die Hausaufgaben mit dir. Nein, das Erste, was Jesus gesagt hatte, nachdem dieses tote Mädchen von den Toten auferstanden ist, ist, dass Jesus zu den Eltern gegangen ist und gesagt hatte, ey, gib dem Mädchen doch endlich was zum Essen. Gib dem Mädchen doch endlich was zum Essen. Warum? Weil nur die Lebendigen essen und trinken. Saulus war 3 Tage lang blind, aber er war mehr als nur blind. 3 Tage lang war er im Grab. 3 Tage lang ist er gestorben. Und am 3. Tag ist er auferstanden und er ist zu einem neuen Menschen geworden. Er ist zu der Person geworden, er ist in seine Bestimmung hineingekommen. Er ist in seine Bestimmung hineingekommen, was Gott für ihn hatte. Und seine Berufung war kein Thema mehr. Warum? Weil nachdem er wieder was gesehen hatte, hat er gegessen. Und ein Vers danach lesen wir davon. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nachdem er 3 Tage lang tot war, 3 Tage lang blind war, hatte er sein Augenlicht wieder, er wurde wieder lebendig. Er ist in seine Bestimmung hineingekommen. Und er hat angefangen, direkt das zu tun, wofür er berufen worden war. Die Botschaft zu verkünden. Und was ist die Botschaft? Was ist die Botschaft? Was hat Paulus verkündet? Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn ist. Dass Jesus der Sohn ist. Als Jesus seine Berufung den Leuten vorgestellt hatte, ich bin gekommen, damit die Blinden wieder sehen werden, damit die im Gefängnis sind, Freiheit erleben, hat keiner das gesehen, was in ihm war. All das, was sie gesehen haben, ist, dass er der Sohn von Josef war. Und jetzt kommt Paulus, nachdem er seine Bestimmung entdeckt hat, nachdem er seine Bestimmung erfahren hat, predigt er, dass Jesus nicht der Sohn Josefs ist, dass er predigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Amen. Paulus beginnt seine Berufung auszuleben und spricht davon, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er verkündigt eine Person, an der er selber nicht geglaubt hatte. Warum? Weil er selbst zum Kind Gottes geworden ist. Weißt du was? Du kommst in die Gemeinde und du denkst, weil ich in die Gemeinde komme, bin ich Kind Gottes? Nein, bist du nicht. Ich habe schon mal gesagt, nur weil du zum Burger King gehst, bist du nicht der King. Du kannst dir ein King-Menü bestellen, du kannst alle King-Menüs bestellen, aber das macht dich noch lange nicht zu meinem König. Weil du zur Gemeinde kommst, heißt es noch lange nicht, dass du ein Kind Gottes wirst. Ein Kind Gottes wirst du dann, wenn du in Jesus stirbst und in Jesus auferstehst. Paulus ist 3 Tage lang gestorben. Er ist in Jesus gestorben, damit er in Jesus wieder auferstehen konnte. Und seine Bestimmung ist nicht, Verkünder, seine Bestimmung ist nicht Prediger, seine Bestimmung ist nicht Gemeindegründer, seine Bestimmung ist nicht Missionar, seine Bestimmung ist viel größer als das. Seine Bestimmung ist, Kind Gottes zu sein. Seine Bestimmung ist, das Kind Gottes zu sein, habe ich gesagt. Wisst ihr, als Gott mich berufen hatte, hatte er nicht zu mir gesprochen. Ich war in so einer Zeit, meine Geschwister, meine Verwandten und auch die Jugendlichen in der Gemeinde, wo ich vorher war, sie haben alle ein Wort bekommen. Irgendein Prophet ist gekommen. Es ist unglaublich. Wir haben einen Gottesdienst gefeiert, ein Prophet ist einfach gekommen. Er kannte nicht mal die Gemeinde, er wusste nicht mal, dass es eine Gemeinde ist. Er ist reingekommen, er hat gesagt, hey, ich bin ein Prophet und Gott hat mich hierher geschickt. Ich wusste nicht, wo ich hinlaufe und ich soll der und der sagen, Gott hat dich da und dafür berufen. Und jeder hat so eine Berufung bekommen, ich denke mir so, Alter, krass, wann komme ich dran? Ich habe darauf gewartet, es ist nie gekommen, okay? Es ist nie gekommen. Aber irgendwann war ich in meinem Zimmer, habe zu Gott gebetet, Gott, ich möchte meine Berufung erfahren. Ich möchte wissen, wofür du mich gebrauchen möchtest. Und Gott ist gekommen in meinem Zimmer und es war so, als ob ein Regen auf mich fällt. Die Gegenwart Gottes hatte sich angefühlt wie ein Regen und Gott hatte mir eine Bibelstelle gegeben und als ich diese Bibelstelle gelesen hatte, war es so, als ob die Stimme Gottes zu mir gesprochen hatte. Und du hörst mich vielleicht reden und du siehst es vielleicht nicht, wovon ich spreche. Musst du nicht. Du musst nicht daran glauben, wofür Gott mich berufen hat. Das ist nicht mein Ziel. Aber Gott hatte mich berufen und zu dem Zeitpunkt, wo Gott mich berufen hatte, wusste ich, dass ich in den vollzeitlichen Dienst gehen wollte, weshalb ich auch angefangen hatte, Theologie zu studieren und sonst was. Aber Gott hatte niemals zu mir gesagt, hey, ich habe dich berufen, um Pastor zu sein. Die Menschen, weil auf dem theologischen Seminar, wo ich war, das ist eigentlich eine Pastorenausbildung und man redet, man kommt mit Leuten und man redet. Und die Frage ist, so, ey, was machst du nach dem Studium? Möchtest du Pastor werden? Möchtest du Missionar werden? Möchtest du Evangelist werden, Prophet, was weiß ich? Und ich konnte nie antworten. Ich war irgendwie jemand gefühlt der Einzige, der nie antworten konnte. Alle anderen wussten, sie wollen Pastor sein in der Gemeinde. Sie wussten, sie sind Gemeindegründer in der Gemeinde, wollen sie sein und in der Stadt wollten sie sein. Sie haben alle gewusst und ich konnte niemals antworten. Warum? Weil Gott es niemals zu mir gesagt hatte. Gott hat nur zu mir gesagt, ich möchte dich für den vollzeitlichen Dienst haben. Und wisst ihr, ich bin so dankbar, dass Gott damals nicht das so gesagt hatte. Dass Gott nicht zu mir gesagt hatte, ich berufe dich, dass du Pastor wirst, dass du Missionar wirst, etc. Er hat es niemals gesagt, aber Gott hat gesagt, ich berufe dich für den vollzeitlichen Dienst. Wisst ihr, wenn Gott damals zu mir gesprochen hatte, ich berufe dich, um Pastor zu werden, dann würde ich von mir nur denken, dass ich ein Pastor wäre und nichts anderes. Dann würde ich nur von mir denken, dass ich ein Missionar bin, aber nichts anderes. Dann würde ich von mir nur denken, dass ich ein Evangelist bin und nichts anderes. Aber Gott hat eine Sache immer und immer wieder gesagt, dass ich sein Kind und sein Sohn bin. Und weil ich weiß, dass ich sein Kind und sein Sohn bin, kann ich so viel, das ist so viel größer, so viel höher, als nur Pastor zu sein. So viel höher und größer, als nur Missionar zu sein. Wisst ihr, als Jesus, Paulus, das Erste, was er getan hatte, ist, sich taufen zu lassen und danach was zu essen und was zu trinken. Jesus, bevor er seine Berufung ausgelebt hat, wisst ihr, was er gemacht hatte? Er hat sich taufen lassen. Er hat sich taufen lassen. Und als er aus dem Wasser rausgekommen ist, kam die Stimme des Vaters vom Himmel und ratet mal, was diese Stimme gesagt hatte. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen hatte. Und ich bin so dankbar, dass Gott so klar gesprochen hatte, dass alleine, dass er mein Sohn ist, dass er dieses Wort gesprochen hat, du bist mein Sohn, hat vollkommen gereicht. Hätte er damals gesagt, hey, du bist der Messias, dann würden die Leute damals in Jesus nur den Messias sehen, aber nicht den Heiler. Hätte damals Gott, der Vater, vom Himmel her gesprochen, du bist der Heiler, hätten die Menschen nur den Heiler in Jesus gesehen, aber nicht den Messias. Egal, welches Wort du da reinfügst, die hätten Jesus begrenzt und in eine Schublade reingetan, dass er nur das sein kann und dass er nur das ist. Aber Jesus war der Sohn Gottes und Gott hat zu ihm gesprochen, als er aus dem Wasser kam, rausgekommen ist. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen hatte. Und Jesus hatte sich auf den Weg gemacht, seine Berufung auszuleben, seine Berufung zu erfüllen. Und er ist in die Wüste gegangen und der Feind hatte ihn versucht, der Teufel hatte ihn versucht und gesagt, hey, weißt du, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann verwandle diesen Stein in Brot. Und wir haben drei Versuchungen von Jesus erlebt. Ich möchte nicht so tief darauf eingehen. Aber das Wort des Vaters an Jesus ging, dass er der Sohn Gottes ist, hat vollkommen genügt und gereicht, um in seine Berufung hineinzugehen und seine Berufung auszuleben und zu erfüllen. Und ich möchte dir eine Sache sagen, du kannst in deiner Berufung sein, ohne in deiner Bestimmung zu sein. Und deine Bestimmung ist es, Kind Gottes zu sein. Und wenn du Kind Gottes bist, dann ist es keine Frage mehr, ob du berufen bist oder nicht. Es ist nur eine Frage, wann du deine Berufung erfüllen wirst. Und Gott ist bereit, diese Berufung mit dir anzugehen. Wann? Wenn du in deiner Bestimmung bist. Ich komme gleich zum Ende. Danke, dass ihr schon so früh aufgestanden seid. Deine Bestimmung ist es, Kind Gottes zu sein. Und deine Bestimmung ist es, im Haus Gottes zu sein. Und wenn ich sage, im Haus Gottes, dann meine ich nicht die Gemeinde. Ich meine das Reich Gottes. Ich weiß, ich habe ganz oft schon die letzten Wochen oder die letzten Male über das Reich Gottes gesprochen. Ich kann leider nicht aufhören, über das Reich Gottes zu sprechen, weil es so unglaublich ist, weil es die Bestimmung ist, die Gott für uns hat. Wisst ihr, vielleicht denkst du dir, ich bin doch schon Kind Gottes. Ich brauche es nicht. Weißt du, was ich sage? Dann brauchst du das Reich Gottes. Dann brauchst du das Reich Gottes. Ich hatte mal ein Telefongespräch mit meiner Mama gehabt und meine Mutter hatte damals zu mir gesagt, hey, weißt du bist mein Sohn, Philipp ist mein Sohn, ihr seid meine beiden ältesten Söhne. Obwohl ihr meine Söhne seid, kann Thomas, also Thomas ist mein Schwager und Thomas wohnt mit meiner Schwester, mit seiner Frau, bei meinen Eltern. Und er sagt, obwohl du und Philipp meine älteren beiden Söhne seid, könnt ihr nicht annähernd das tun für uns, was Thomas für uns tut. Warum? Weil Thomas momentan einfach bei uns zu Hause wohnt. Und er weiß ganz genau, wie wir uns fühlen. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, wie es uns geht, noch bevor ihr es überhaupt erfahren habt. Ich kann dir eines sagen, vielleicht bist du Kind Gottes, aber wenn du nicht in seinem Reich bist, wenn du nicht in seinem Haus bist, wie willst du das Herzensschlag Gottes erkennen? Wie willst du in der Bestimmung sein, die Gott für dich hat? In dem Moment habe ich nicht mein Sohnsein verloren bei meiner Mama. Aber Thomas kann ein viel besserer Sohn sein, als ich es sein kann. Warum? Weil er in ihrem Haus wohnt. Und ich möchte dir eine Sache sagen. Du denkst dir vielleicht, ey, ich bin Kind Gottes und es ist doch meine Bestimmung, ich lebe schon meine Bestimmung. Dann sage ich dir, dann sei doch mal im Reich Gottes. Deine Berufung, deine Bestimmung wird so viel fruchtvoller und effektiver. Und Paulus ist in seine Bestimmung hineingekommen und zuvor hatte seine Berufung, sein Lebenswerk, sein Gotteswerk, was er es so genannt hatte, hat nur Menschen ins Verderben gebracht. Aber nachdem er seine Bestimmung entdeckt hatte und dass er der Kind Gottes ist, hat er nicht Verderben reingebracht, sondern er hat Leben in den Menschen reingebracht. Und ich möchte sagen, deine Berufung hat einen Impact auf so viele verschiedene Menschen. Wann? Wenn du in deiner Bestimmung bist. Wenn du verstanden hast, dass du das Kind Gottes bist und wenn du verstanden hast, dass das Reich Gottes deine Bestimmung ist, dann ist es keine Frage mehr, ob du deine Bestimmung erfüllen kannst, sondern es ist nur eine Frage, wann du es erfüllen willst. Gott hat dich berufen und er schaut nicht auf deine Qualitäten. Bei einem David hat er es nicht getan gehabt, weil er gewusst hatte, er ist in seiner Bestimmung. Und seine Bestimmung war es, Mann Gottes zu sein. Und David war durch und durch ein Mann Gottes. Und ich möchte uns sagen, warum es so wichtig ist. Das ist mein letzter Punkt, danach schließlich versprochen. Warum ist es so unglaublich wichtig zu wissen, dass wir Kind Gottes sind und dass wir in seinem Reich sein sollen? Wisst ihr, ich habe am Anfang gesagt, ja, wir Menschen definieren uns über die Aufgaben, über die Dinge, über unseren Beruf. All das, was wir leisten, wir definieren uns damit. Der größte Prophet von den Juden damals war nicht Mose, es war auch nicht Elia. Die haben die größten Wunder getan, ja. Aber der größte Prophet damals war Johannes der Täufer. Jesus hatte folgende Worte für Johannes über Johannes verloren. Er hat gesagt, Johannes der Täufer ist der größte unter den Menschen, die durch eine Frau geboren worden ist. Er ist der Größte. Warum? Weil von Johannes der Täufer heißt es, dass er im Bauch seiner Mama schon erfüllt worden war mit dem Heiligen Geist. Er war ein Mann durch und durch. Egal, was er ein großer Prophet Mose war, egal, was er krasse Wunder Elia getan hatte, sie waren nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist im Bauch ihrer Mama. Es ist irgendwann gekommen, aber von Johannes dem Täufer heißt es, dass er im Bauch seiner Mama schon voll des Heiligen Geistes war. Und deswegen ist er der Größte gewesen unter den Menschen, die durch eine Frau geboren worden waren. Und jetzt sagt Jesus Folgendes: Aber die Menschen, die im Reich Gottes sind, auch der Geringste unter ihnen, ist noch größer als Johannes der Täufer. Warum? Weil nur die Kinder Gottes in seinem Reich sein können. Wir Menschen wollen immer Männer und Frauen Gottes sein, aber wir vergessen dabei, dass Kind Gottes zu sein so viel größer ist, als Mann oder Frau Gottes zu sein. Weißt du, du kannst ein Mann Gottes sein, ohne ein Kind Gottes zu sein. Das sehen wir im Alten Testament. Aber Jesus hat das Ganze auf den Kopf gestellt. Und er hat eine Bestimmung für dich, dass du sein Kind, seine Tochter und sein Sohn bist. In seinem Reich. Wisst ihr, Jesus hätte damals sagen können, der Größte ist Johannes der Täufer unter den Menschen, die durch eine Frau geboren worden war. Aber ein Kind Gottes ist noch größer, auch wenn er der Geringste unter den Kindern Gottes ist. ist er größer als Johannes den Täufer, hätte er sagen können. Aber er hat nicht gesagt Kind Gottes, er hat gesagt diejenigen, die im Reich Gottes sind. Warum? Weil du ein Kind Gottes sein kannst, ohne dass du im Reich Gottes bist. Und du bist so viel größer als der größte Prophet, den jemals das Wort Gottes gehabt hatte. Wann? Wenn du ein Kind Gottes bist und wenn du in seinem Reich bist. Und ich habe so oft die letzten Wochen auch schon gesprochen über das Reich Gottes und sonst was. Und wenn ihr Bock drauf habt, okay, wenn ihr Hunger dafür habt, und so Gott will, werde ich eines Tages darüber sprechen, dass wie ich ins Reich Gottes komme. Aber solange dürft ihr hungrig bleiben. Aber ich möchte uns sagen, ey, du bist so viel größer, du bist so viel wertvoller als der größte Prophet, den sie jemals gehabt hatten. Wann? Wenn du in deiner Bestimmung bist, wenn du Kind Gottes bist und wenn du in seinem Reich bist. Lass uns gemeinsam aufstehen und möchte für uns beten. Und Herr, ich habe versucht, dein Wort zu verkünden, Herr, und dein Wort so zu predigen, Herr, wie du es mir gegeben hattest, Herr. Und ich bete Gott, Herr, dass du jetzt weiter damals, wo ich aufgehört hatte, Herr. Ich danke dir, dass du zu uns gesprochen hattest, Herr, aber ich bete Gott, dass du weiterhin an unserem Herzen dran bleibst, Herr. Herr, wir wollen nicht unsere Berufung leben, Herr, und dabei unsere Bestimmung verfehlen, Herr. Herr, wir wollen, Herr, deine Kinder sein, Herr. Deine Kinder, Herr, die in deinem Reich sind. In deinem Reich, wo dein Wille geschieht, Herr, und wo dein Wille ganz normal ist, Herr. Und ich bete Gott, dass du uns da hinbringst, dass du uns da hilfst, Herr. Auch wenn unsere Augen vielleicht verschlossen sein mögen, wie es bei Saulus gewesen sind, Herr. Du bist derjenige, der uns an die Hand nimmt, Herr. Du bist derjenige, der uns führen und leiten wird, Herr. Und wir wollen darauf vertrauen, Herr. Wenn wir nichts sehen, Herr, dürfen wir trotzdem spüren, Herr, dass deine Hand uns festhält, Herr. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich bete Gott, dass du jetzt kommst mit deinem Geist, Herr, dass du uns die Augen wieder neu öffnest, Herr. Herr, wir wollen nicht nur irgendwie eine große Berufung haben, Herr, sondern wir wollen, Herr, mit dir im Grab liegen, Herr, und mit dir wieder auferstehen, Herr. Wir wollen deine Kinder sein, Herr. Hilf du uns dabei, Herr. Halleluja. Wir geben dir die Ehre, Herr. Danke, dass du gut bist. Danke, Herr, dass jeder einzelne, Herr, gut genug für dich ist, Herr. Und dass du uns berufen hast, Herr. Jede einzelne Person hier ist hier berufen. Dafür danke ich dir, Herr. In deinem Namen bete ich, Herr. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, Herr. Amen.